und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Pfiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. In der heutigen Folge geht es um ein Muss-Thema. Das bedeutet so viel wie, meiner Meinung nach muss jeder, der Hunde hat, diese Folge hören. Denn es geht darum, was nun eigentlich wirklich hinter Dominanz steckt. Wann sind Hunde dominant? Gibt es überhaupt dominante Hunde? Und was bedeutet das für unsere Erziehung? Ich gebe dir schon mal 2 Disclaimer. Erstens, ja, es gibt Dominanz, aber zweitens, vermutlich hast du dir bisher etwas anderes darunter vorgestellt, als das, was es wirklich ist. Ich bin im Gespräch mit Samaria Vicky. Sie ist nicht nur eine geschätzte Trainerkollegin, sondern auch Referentin bei uns und war auch bereits im Podcast. Samaria kann sich wahnsinnig gut in Themen reinfuchsen und sich ein immenses Wissen aufbauen, so auch zum Thema Dominanz. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Samaria, so schön, dass du mal wieder mit im Podcast bist.
Hallo Gloria, ich freue mich auch, dass ich wieder mal dabei sein darf, war jetzt länger her.
Und dann auch noch zu einem deiner Lieblingsthemen zurzeit, oder?
Ja, wir haben uns doch jetzt sehr intensiv damit beschäftigt, viel recherchiert, viel gelesen, viel geschrieben. Und schlussendlich ist, glaube ich, eine kleine Bachelorarbeit dabei rausgekommen zum Thema. Aber ich glaube, wir wollen gar nicht länger auf die Folter spannen, worum es geht.
Sprich den Elefanten im Raum an. Wir wollen über Dominanz sprechen heute. Dominanz ist ja ein Wort, das man in der Hundeerziehung doch häufiger mal hört und vor allem auch so in der Charakterbeschreibung eines Hundes. Oh, das ist ein dominanter Hund, da braucht man vielleicht andere Formen von Erziehung oder keine Ahnung, was es dann für einen Rattenschwanz mit sich bringt. Aber wollen wir mal ganz in Anführungszeichen soft einsteigen und mal Dominanz definieren oder öffnen wir damit schon die Büchse der Pandora?
Ja, damit öffnen wir natürlich die Büchse der Pandora, weil im Prinzip diese ganze Dominanzdebatte sich ausschließlich um die Definition dreht. Deswegen, also ich werde es jetzt definieren, aber das ist jetzt eine aktuellere wissenschaftliche Definition. Die ist nicht einheitlich. Also je nachdem, welche Publikation zu dem Thema betrachtet wird, kann die davon abweichen. Und deswegen ist es auch total wichtig zu gucken, wie wird das definiert. Also nur weil da steht, wir haben Dominanz untersucht, heißt das nicht, dass das einheitlich definiert ist. Es gibt aber doch schon mittlerweile einigermaßen Konsens und den würde ich jetzt einfach mal darlegen.
Sehr gerne.
Also der besteht aus 6 Punkten. Punkt Nummer 1 ist, es müssen Ressourcen anwesend sein. Also ohne Ressourcen finden wir kein Dominanzverhalten. Das heißt, Futter, Sexualpartner können auch eine Ressource darstellen oder Sozialpartner. Ne, jeder mit mehr Hundehaushalt kennt das. Sozialpartner können sehr wichtige Ressourcen da sein. Oder Spielzeug oder was halt auch immer der Hund als Ressource definieren könnte. Beziehungsweise was die beiden Hunde als Ressource definieren könnten. Dann braucht es mindestens 2 artverwandte Individuen. Artverwandt deswegen, weil es interspezifisch einfach nicht untersucht ist. Also dazu gibt es einfach nichts. Es ist quasi in einer Spezies untersucht und da ist es definiert, aber nicht zwischen Spezies.
Lass uns das nur einmal ganz kurz noch auf den Punkt bringen. Du willst damit sagen, die Definitionen, die zu Dominanz untersucht wurden und wo es einen nicht ganz einheitlichen, aber einen relativ überschneidenden Wissensstand gibt aktuell, der bezieht sich auf das Verhalten zwischen 2 Hunden.
Oder
mehr als 2 Hunden natürlich, aber zwischen Hunden, so muss man sagen, und nicht auf das Verhalten zwischen Hund und Mensch, weil es ja ganz durchaus genau auch gerne gesagt wird, ach, der Hund ist mir gegenüber jetzt dominant. Das wäre ja dann schon im Grunde die erste falsche Benutzung des Wortes.
Absolut, also wir werden auch gleich merken, warum das auch totaler Quatsch ist, also warum das auch nicht funktioniert. Wichtig ist, dass diese mindestens 2 Individuen, die müssen um diese Ressource konkurrieren. Also die müssen beide Interesse an dieser Ressource haben.
Ja.
Das ist der 2. Punkt. Der 3. Punkt ist, dass einer der beiden Individuen erhält die Ressource und der andere überlässt sie. Ja, also der eine kriegt sie, der andere überlässt sie. Der vierte Punkt, das Individuum, das die Ressource erhält, zeigt, Achtung, Fachbegriff, agonistisches Verhalten. Also das sind zum Beispiel Auseinandersetzungen oder bedrohliches Verhalten, ne? Knurren, sich groß machen oder auch Kampf kann dazu auch gehören. Und das andere Individuum, das ist jetzt ganz wichtig, ja? Es besteht nicht nur aus diesem ersten Individuum, das quasi dieses agonistische Verhalten zeigt, sondern das andere Individuum muss submissives Verhalten zeigen, also sich zurückziehen, sich klein machen, sich abwenden, aktiv diese Ressource überlassen. Das ist wichtig. Wenn dieser Teil nicht besteht, dann sprechen wir nicht von Dominanzverhalten. Also nur weil ein Hund Aggressionsverhalten zeigt oder sich groß macht, heißt das noch nicht, dass das Dominanzverhalten ist. Dafür braucht es diesen zweiten Part. Also das ist eine Wechselbeziehung. Ja? Und diese Position, wer welche Position einnimmt, also wer überlässt und wer die Ressource kriegt, ist auch in der Regel immer gleich. Und natürlich, wenn wir jetzt von mehr als zwei Individuen ausgehen, dadurch, dass es immer gleich ist, können dadurch natürlich auch Hierarchien entstehen, weil es eben immer gleich ist. Ne? Also immer derselbe Hund gegenüber dem anderen Hund kriegt die Ressource und dann können sich dadurch gewisse Regeln herausbilden.
Muss es denn zwingend immer gleich sein oder kann es auch mal von Ressource zu Ressource sich unterscheiden?
Ja, dazu kommen wir jetzt. Das kann sich unterscheiden, weil es kommt auf den Kontext an. Also dieses beobachtete Verhalten gilt ausschließlich für den beobachteten Kontext. In einem veränderten Kontext gilt das nicht mehr. Da kann eine komplett andere Verhaltensweise zutage treffen. Ja. Also es hat nichts mit Generalisierung zu tun, sondern das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, dem sein Futternapf sehr wichtig ist, und der andere Hund hätte prinzipiell auch Interesse daran, sondern der Hund, dem das sehr wichtig ist, der macht sich groß, zeigt klar, ist meiner, der andere zieht sich zurück. Dann können wir von Dominanzverhalten sprechen, aber ausschließlich in diesem Kontext von diesem Futternapf. Wenn wir eine andere Ressource haben, wie Spielzeug zum Beispiel oder so, oder einen anderen Ort, wo der Futternapf vorhanden ist, ne, dann kann das wieder komplett anders aussehen. Es kann auch komplett anders aussehen, wenn zum Beispiel das submissive Individuum zuerst am Futternapf ist oder an seinem eigenen Futternapf ist. Ne? Da haben wir wieder komplett veränderten Kontext, das heißt, wir können komplett veränderte Dynamiken haben. Und das macht es schon schwierig, weil wir stellen schon fest, es ist überhaupt nicht einheitlich, sondern das ist ein Prozess, der da stattfindet. Ja, der kann fest werden und gewisse Regeln können entstehen zwischen zwei Individuen. Aber, also generalisieren lässt sich das nicht.
Ich kann mal ein kleines Beispiel gleich reinwerfen. Die Emma hat ja ihre liebste Terrierfreundin Marley, die Hündin von der Christina. Die beiden kennen sich schon lange und mögen sich wirklich sehr. Und hier kann ich jetzt einfach mal kurz zwei Beispiele nennen. Es kann durchaus mal vorkommen, dass die um einen Kauknochen konkurrieren, ja, wenn eine Situation entsteht. Und da würde es in der Regel so sein, dass die Mali den Kauknochen für sich einnimmt und die Emma ihn abgibt. Wenn du diese Situation jetzt aber zum Beispiel durchspielst mit Emmas Lieblingsquietschball, dann wird die sich den ganz sicher nicht abnehmen lassen. Und da kann sie durchaus auch einen so dominanten Part einnehmen, dass die Mali subversives Verhalten zeigen kann. Also das nur kurz, um zwei Beispiele reinzuwerfen, wo man sich das ganz gut vorstellen kann. Das heißt, es bedeutet auch nicht, dass die Beziehung zwischen diesen Individuen schlecht sein muss oder irgendwie angeknackst sein muss oder ähnliches, sondern es kann einfach mal einen situativen Zustand zwischen diesen beiden Beteiligten beschreiben.
Ja, absolut. Also weil es ist ja auch so, dass wir wissen, dass wenn wir mehrere Hunde beobachten, Ressourcen sind unterschiedlich wichtig. Ja, manchen ist Körperkontakt mit dem Menschen wichtiger als anderen und natürlich kann es dazu kommen, dass man diese Ressource auch behalten möchte beziehungsweise für sich haben möchte, ne? Dass man nicht teilen möchte. Klar, und das ist halt, je nachdem, wie wichtig das es einem ist, variiert das dann halt auch. Wichtig ist jetzt vielleicht nochmal zu sagen, dass das jetzt die aktuelle, einigermaßen konsente Definition ist. Im Lauf der Geschichte hat sich diese Definition aber immer ziemlich verändert und hat auch häufig mit aktuellen politischen Situationen korreliert. Also diese Dominanztheorie kommt aus Europa des 20. Jahrhunderts und Europa des 20. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch sehr viel Militarisierung, sehr viel Krieg und sehr viel Konflikte. Und genau aus dieser Zeit heraus hat sich diese Idee quasi manifestiert. Also diese Definition, die wir jetzt angeguckt haben, das ist eine Definition, die sich nicht auf die soziale Beziehung bezieht, weil das mittlerweile widerlegt ist. Das war aber nicht immer so. Also es gab durchaus eine Zeit, in der Dominanzverhalten auch auf der sozialen Ebene definiert wurde als Strategie, Bedürfnis, einen Status zu erreichen. Also dass quasi ein Individuum Bedürfnis hat, einen Status zu erreichen und deswegen dominantes Verhalten zeigt, um diesen Status zu erreichen. Und da konnte dann auch der Mensch mit einbezogen werden. Wohingegen in dieser Definition, die wir jetzt gerade angeguckt haben, der Mensch gar keinen Platz hat. Weil der Mensch müsste ja entweder dominantes Verhalten zeigen, also Aggressionsverhalten, oder submissives Verhalten. Mhm. Und das tut der Mensch ja nicht.
Also dem Hund gegenüber oder zwischen Menschen meinst du jetzt?
Dem Hund gegenüber. Also es kann vorkommen, dass Aggressionsverhalten gezeigt wird und der Hund sich zurückzieht, aber andersrum passiert das ja nicht. Also es ist nicht so, dass wenn der Hund dem Menschen gegenüber jetzt Aggressionsverhalten zeigt, dass der Mensch sich klein macht und ihm das Ganze überlässt, sondern meistens wird dann dadurch einen ersten rechten Konflikt aufbeschworen. Und das ist ausdrücklich in dieser Definition nicht mit drin.
Ja, sag mal, weil du sagst, es kommt aus dem Europa des 20. Jahrhunderts, finde ich ja super spannend. Bedeutet das, dass einfach der ganze Begriff natürlich auch gesellschaftlich geprägt ist in Bezug jetzt auf, wie wir Hunde sehen? Oder kommt der Begriff tatsächlich auch aus dem Zwischenmenschlichen, also der Beziehung zwischen zwei Menschen?
sowohl als auch. Also wenn wir uns das Europa des 20. Jahrhunderts angucken, wir haben da natürlich Bewegungen und Strömungen, die sehr stark versucht haben, auch Menschen in Kategorien einzuteilen und da Hierarchien zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Und es ist auch so, dass manche von diesen Theoretikern zum Beispiel durchaus auch überzeugte Nationalsozialisten waren und wo natürlich absolut zu hinterfragen ist, inwieweit ist diese Ideologie, diese Idee in die Definition eingeflossen, die sie benutzt haben, in ihr Weltbild, in ihr Umgang mit Individuen allgemein. Also, und das wird aktuell noch nicht gemacht. Also das ist ein Thema, das wird aktuell in der Hundeforschung noch nicht so betrieben, dass manche Persönlichkeiten, die in dieser Zeit wirklich bedeutend waren und auch Nobelpreise gewonnen haben und so, da wirklich problematische Hintergründe haben, auch im Hinblick darauf, dass sie wirklich wichtige Grundlagen für diese Verhaltenstheorien gelegt haben. Das ist schon ein Punkt, den man noch aufarbeiten dürfte.
Ja, das ist heftig, vor allem weil ja auch diese Einflüsse aus dem Nationalsozialismus oder vielleicht dem Nationalsozialismus, die sind ja viel breiter und als wir das vielleicht so auf dem Schirm haben. Also jetzt nicht nur beim Dominanzbegriff, sondern bei vielen anderen. Ich kann und will da jetzt gar nicht konkrete Beispiele nennen, aber es kommen ja ganz viele Worte, Begrifflichkeiten, Definitionen einfach noch aus dieser Zeit. Wir haben dann den historischen Hintergrund und davon will man sich ja gerne auch oder darf man sich auch gerne befreien. Wenn einem das auffällt und wenn man da irgendwie Wissen darüber erlangt, das wäre für mich ja jetzt schon wieder Grund genug. Ich meine, ich wusste das so ein bisschen, aber das wäre für mich ja jetzt als HörerInnen schon wieder Grund genug zu sagen, ach, den Dominanzbegriff, den streiche ich mal aus meinem Repertoire. Vielleicht hat er einfach ausgedient. Vielleicht muss ich mich darauf gar nicht so stark stürzen. Ich meine, der Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, ich weiß, du hast es jetzt nicht als 1:1 gegeben formuliert, aber na, ich weiß, es liegt sehr nahe, dass es dort Zusammenhänge gibt. Das finde ich, darf einen schon dazu anregen, zu überdenken, wie stark man diesen Begriff wirklich nutzen muss und möchte. Aber was ich ja viel schöner finde, wenn wir jetzt von der aktuellen Definition ausgehen, ich finde, du hast es so schön und bildlich wiedergegeben. Ich finde es tatsächlich gar nicht so kompliziert. Gut, das könnte jetzt durchaus auch daran liegen, dass ich diese Definition kenne. Aber es sind ja einige Punkte wie so eine Art kleine Checkliste, die man einfach durchgehen kann. Und na, es ist einfach doch relativ einfach in Anführungszeichen. Es muss um Ressourcen gehen, es muss um zwei oder mehr Hunde gehen. Beide Hunde müssen um dieselbe Ressource konkurrieren und dann muss ein Hund den dominanteren Part ein, der andere den subversiveren Part einnehmen. Und wenn es dazu nicht kommt, kommt es wahrscheinlich eher zum Kampf oder die Situation löst sich auf und es wird gar keine dominante Rolle mehr eingenommen. Aber das sind ja die Situationen. Das ist für mich so. Da bin ich total rational, weil ich mir so denke, also das befriedigt auch so einen rationalen Anteil von mir so total, weil ich mir so denke, ach, ist ja schön, es hat diese ganz klare Definition, das sind ganz klare Kriterien und damit wird der Begriff auch total sachlich plötzlich und okay, wir kennen die Emma, wir kennen die Mali, also viele auch der HörerInnen kennen die beiden Hunde, ist ja gar nicht so schlimm, okay, dann gibt es wohl mal Konstellationen, wo in einer Situation einer der beiden Terrier eine dominante Rolle einnimmt oder halt auch nicht. Das ist, ja, aber wir kommen ja eigentlich von was ganz anderem, oder? Also der Dominanzbegriff, weil ich denke mir jetzt so, klingt doch alles easy, wir können jetzt nach 15 Minuten diese Podcast-Folge beenden, so, gehen alle nach Hause. Aber das Problem ist doch, dass Dominanz, der ganze Begriff und alles, was da mitschwingt, das ist doch so, ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt viele denken, ja, hä, und jetzt? Hä, da fehlt doch voll viel, hä? Es gibt, da geht doch immer um dominante Hunde, das ist doch ein ganzer Hund und das ist auch doch auch dem Mensch gegenüber und das beeinflusst doch voll viel und das ist, ja, und dann kommen ja auch noch so Assoziationen, der ist schwer erziehbar, ist ein Problemhund, der ist aggressiv, der beißt, keine Ahnung was, aber das ist ja irgendwie das Problem oder dieser Begriff wird so wahnsinnig fehlinterpretiert oder was meinst du?
Also wenn wir ihn historisch angucken, dann nicht mal unbedingt. Also es gab durchaus eine Zeit, in der Dominanz so definiert wurde, ungefähr ab 1999 mit David Mech wurde das dann anders. Also wenn du magst, können wir ganz kurz einen ganz knappen Abriss machen, wie dieser Dominanzbegriff entstanden ist und was da drin war.
Na klar.
Inhaltlich. Also angefangen hat alles so 1921. Ui, ich hoffe, ich kann den Namen aussprechen. mit Thorleif Schilderup Ebbes. Der hat Hühner untersucht. Und zwar hat er festgestellt, es gibt Hühner, die dürfen alle hacken und es gibt Hühner, die werden gehackt. Und dadurch hat er quasi so eine Hierarchiebeobachtung gemacht und hat die sogenannte Hackordnung bei Hühnern definiert. Das haben dann so andere Personen dieser Zeit so ein bisschen zum Anlass genommen, das auch für andere Spezies zu untersuchen. Die haben das zum Teil einfach 1:1 übernommen, mehr oder weniger unkritisch hinterfragt, ob das dann auch wirklich so passt. Plus, wir müssen wirklich immer diesen historischen Kontext im Hintergrund haben, ne? Was da jetzt passiert in dieser Zeit. Weil der nächste Name, das ist dann 1947, Rudolf Schenkel. Der hat Wölfe im Basler Zoo beobachtet. Das sind Wölfe, die sind nicht miteinander verwandt. Die sind auch damals auf einer relativ kleinen Fläche. Also, und da hat halt festgestellt, ja, okay, da gibt es Konflikte. Und hat festgestellt, da gibt es eine Hierarchie. Und der hat dann quasi diesen sogenannten Alpha-Wolf definiert. Der entstand da. Gleichzeitig war auch noch Konrad Lorenz. Der hat auch ganz viel Verhaltensforschung definiert und ausgelegt. Der war auch überzeugter Nationalsozialist. Das ist mittlerweile relativ gut belegt. Da hat man diverse Aussagen von ihm, die da ziemlich klar zeigen, in welche Richtung das bei ihm geht. Und der hat quasi dieses ganze Konzept dann weitergetragen. Der hat dann ein Wolf-Forschungszentrum aufgemacht nach dem Krieg Und der hatte einen Schüler. Dieser Schüler war Erik Ziemen. Und Erik Ziemen, der hat quasi diesen Begriff definiert, wie wir ihn heute allgemeinsprachlich kennen. Der hat nämlich gesagt, es gibt eine soziale Rangordnung zwischen, erstmal unter Wölfen, hat es auch bei Hunden untersucht. Und der hat gesagt, ja, das muss nicht unbedingt an Ressourcen hängen, sondern es geht um Status. Da kommt dieses Statusthema her. Mhm. Und dieser Status, der hängt quasi vom individuellen Freiheitsgrad des Individuums ab. Also quasi hoher Status, viel Freiheit, geringer Status, wenig Freiheit. Man muss aber wirklich auch hier anmerken, ist alles in Gefangenschaft, ne? Also ist nicht freilebend. Und er hat auch angefangen, den Mensch da mit reinzubringen. Das hat Konrad Lorenz auch schon ein bisschen gemacht, aber nicht so in der Definition drin. Das hat erst Erik Ziemen gemacht. Der hat dann gesagt, ja, der Mensch, das ist so eine Art Superdominanz. Ja, der steht halt über all dem. Aber die Hunde, weil die ja nach Status streben, stehen die auch in Konkurrenz zum Menschen. Die wollen auch seinen Status anfechten. Das ist so seine Aussage. Das kommt von ihm. Ne? Mhm. Da gibt es dann diverse Vorwürfe ihm gegenüber, von wegen nicht ganz wissenschaftlich alles sauber gemacht. So, lass mal jetzt einfach mal im Raum stehen. Auf jeden Fall ist der Erik Ziemen bis heute hochrelevant für die deutsche Hundewissenschaft. Also das hat dann da auch die Feddersen-Pettersen, die hat das dann auch übernommen von ihm. Und daher ist das bis heute noch drin, weil das in dieser Schule als wissenschaftliche Basis genutzt wird. Die Strömungen, die jetzt kommen, die quasi diesen Begriff widerlegen, die kommen nicht aus Deutschland. Das hier war bis jetzt Deutschland und Europa. Aber jetzt kommt quasi David Mech, oder wie man den Namen richtig aussprechen würde, der 1999, also beziehungsweise seine Forschung hat früher angefangen, aber 1999 stellt er fest, ja, die Forschung, die ich bisher gemacht habe, der hat nämlich auch festgestellt, okay, wir haben eine Insel, da haben wir Wölfe drauf und die Wölfe, die konkurrieren untereinander. Und da gibt es eine Hierarchie, da gibt es Konflikte. So, und dann haben Kritiker angemerkt, ja, diese Insel, die ist nicht so gut geeignet, weil das ist auch ähnlich wie in Gefangenschaft, ein begrenzter Kontext, wir haben begrenzte Ressourcen. Und die Ressourcen, die es gibt, also Elche, war die Nahrung, müssen sehr anstrengend mit viel Energieaufwand gewonnen werden. Also ohne viel Energieaufwand kommt man da nicht ran. Was zu einer gewissen Konkurrenz quasi um diese Ressource führt, wodurch Konflikte entstehen. Das haben wir halt auch in Gefangenschaft, da haben wir aber den Grund dafür häufig in Platzmangel. Also dass die sich halt nicht ausweiten können. Und daraufhin hat David Mech dann gesagt, okay, stimmt. Ja, da ist meine Forschung, die war nicht so gut in der Hinsicht. Und der hat dann sein Konzept komplett über den Haufen geworfen. Und hat das auch öffentlich dargelegt. Also 1999 ist das passiert. Er hat dann gesagt, dass ein Wolfsrudel eigentlich ein Familienverband ist. Das heißt, die, die bestimmen, das sind die Elterntiere. Und die, die mitkommen, sind die Jungtiere. So, das hat er festgestellt. Das ist das, was er dann ausgesagt hat. Und seither findet quasi eine relativ rege Debatte statt um diesen Begriff, weil er eben, wie wir gemerkt haben, definitorisch absolut uneindeutig ist. Mhm. Und das, worauf man sich heute einigen kann, ist das, was wir vorher präsentiert haben.
Aber wie spannend, oder? Dass alles auf Beobachtungen beruht von einem vom Menschen zusammengewürfelten Wolfs, in Anführungszeichen Rudel, das unter Gefangenschaft in einem wahrscheinlich zu engen Gelände lebte. Und da denke ich mir ganz oft so, also in solchen Momenten denke ich mir oft so, ey, wir Menschen, so überheblich und arrogant, wie wir manchmal sind, oder? Da werfen wir Tiere in irgendwie wahllos zusammen, mehr oder weniger wahllos, ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber wir werfen eine Gruppe Wölfe zusammen, sperren sie ein unter künstlichen Bedingungen oder unnatürlichen Bedingungen. Und dann hocken wir uns davor und sagen, boah, ich habe jetzt was wahnsinnig Tolles beobachtet. und dann leiten sie so ihr komplettes, weiterführendes Wissen daraus ab. Da denke ich mir oft so wahnsinnig, wie wichtig wir uns manchmal nehmen, oder? Oder wie stark wir denken, dass wir jetzt irgendwie ein anderes Tier verstanden haben und dass die sozialen Konstrukte von anderen Tieren verstanden haben.
Ja, total. Also vor allem bei Thiemen merkt man ja auch, dass er seine Position in dieser Forschungskonstellation auch durchaus selbst so wichtig sieht, wie du sie jetzt formuliert hast. Ne?
Ja.
Also er hat sich da nicht nur als Beobachter gesehen, er hat sich auch nicht so verhalten, sondern der hat sich durchaus auch als Teil dieser Forschungsübung inszeniert.
Ja.
Dieses Problem mit der Gefangenschaft, das ist schon länger bewusst. Also, ja, dass es in Gefangenschaft vermehrt zu Konflikten kommt. Erkennt man ganz gut daran, dass wenn du Tiere in freier Wildbahn beobachtest, dass die eigentlich keinerlei, also keinerlei ist vielleicht nicht richtig, aber gemäßigte und relativ sanfte Konflikte zeigen. Klar, die haben auch Konflikte, gehört da auch ein bisschen dazu, aber eben nicht mit so diesem übertriebenen Aggressionsverhalten.
Ja.
Beziehungsweise man kann sich da halt auch einfach aus dem Weg gehen.
Ja, aus dem Weg gehen. Ne? Ja, oder es kommt halt, wie die Definition halt auch schon sagt, vielleicht mal situativ zwischen zwei oder mehr Individuen zu. Aber es ist halt nicht so dieses, dieses riesengroße Label. Es geht nicht mehr um Status, es geht nicht mehr um einen irgendwie übergeordnete Ebene, sondern halt um was ganz Situatives in dem Moment.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de.
Wenn wir jetzt mal so einen Wolfsrudel angucken, ne, in freier Wildbahn, also wir stellen uns vor, da ginge es tatsächlich um Status, das wäre ja komplette Energieverschwendung. Also ja, wenn es darum ginge, immer wieder eine höhere Position zu erreichen und das Individuum da ständig Energie investiert, die ja sowieso begrenzt ist in freier Wildbahn, also wo man ja eh gucken müsste, wo man die hinsteckt, also... Klar gibt es das nach Möglichkeit nicht. Es kommt mal vor, dass es mal passiert, weil halt Individuen auch Individuen sind, aber nicht in diesem Ausmaß, wie es dargestellt wurde und wie es auch versucht wurde zu kategorisieren. Und wenn wir gucken, woher das kommt, ist es auch wenig verwunderlich, dass so sehr auf dieser Hierarchie und auf diesem Status beharrt wird. Und deswegen wäre in der Hinsicht eine Auseinandersetzung mit der historischen Vergangenheit der Hundewissenschaft in Deutschland tatsächlich, finde ich, echt mal gegeben. Wäre echt wichtig. Also das machen Leute, aber außerhalb von Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, findet dahingehend bislang keine wirkliche Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit statt. Und wir sehen hier, das ist nicht harmlos, was passiert. Ne? Also da wird ein Konzept genommen und das wird da drüber gestülpt.
Ja.
Und dann guckt man mal, wie man das gestalten kann. Also beim Erik Thiemen gibt es auch Vorwürfe, dass Gehege bewusst kleiner gemacht wurden, um Konflikte beobachten zu können. Ist nicht belegt, ne? Also es ist ein Vorwurf, es wissen wir nicht genau, aber es zeigt schon ein bisschen, dass dieses Gehegeproblem, dass das schon bewusst ist.
Ja.
Dass das eben nicht so ohne ist. Und das haben wir auch bei unseren Haushunden, weil die sind auch auf begrenztem Raum. Ne? Die sind eingeschränkt, die haben eine Wohnung, je nachdem wie viele Individuen da sind, mehr oder weniger Platz, sich auszuweichen oder auch einfach wegzugehen, wo sie dann auf der Straße zum Beispiel einfach sagen können, okay, ich
das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich meine, wenn wir sagen, die Kritik ist ja, es ist eine beliebig zusammengewürfelte Gruppe und dann auch noch in einer unnatürlichen Umgebung und auf zu kleinem Raum. Ihr würdet es dann nicht auf unsere Haushunde eigentlich zutreffen untereinander?
Dass sie einen Status erreichen wollen. also, dass es Konflikte gibt, klar. Dass diese sich häufig um Ressourcen drehen, auch klar. Aber dass du einen Status erreichen willst, also das kann man nicht belegen. Ne?
Nein, also. Das war jetzt auch nur ein bisschen. Wir wollten ein bisschen provozieren. Nein, vor allem, man kann ja auch nicht Beobachtungen, die man unter unnatürlichen, künstlichen Voraussetzungen gemacht hat, dann irgendwie dafür für bare Münze nehmen, wenn man andere Tiere auch wieder auf unnatürliche Art und Weise zusammenwürfelt. Also ja. Das ist ja eher.
Und da wäre ja auch interessant, also wenn man jetzt zum Beispiel Haushunden ein Mitspracherecht geben würde, wer einziehen darf, indem man einen relativ intensiven Kennenlern- und Integrationsprozess macht, ob da die Konfliktdichte ähnlich wäre. Oder ob es vor allem auch daran liegt, dass halt vermehrt Konflikte entstehen können, dass die Hunde einfach zufällig irgendwie zusammengewürfelt werden und sie eigentlich gar nicht bestimmen können, ob sie das jetzt wollen oder nicht.
Also da hätte ich eine sehr klare Meinung dazu.
Ich auch.
Da hätte ich eine sehr klare Meinung dazu.
Ich auch.
Also die Historie fand ich super spannend. Danke, dass du uns mitgenommen hast und gesagt hast, woher der Begriff kommt. Ich finde es nämlich wichtig, auch tatsächlich für die Einordnung. Ganze Hundeerziehungskonzepte haben sich davon abgeleitet. Und und teilweise existieren die auch noch. Und ich denke mir so, ey, wenn ihr alle wüsstet oder mal eure Öhrchen spitzen könntet dafür, woher dieser Begriff kommt und diese Wissensbasis kommt, dann bricht da auch so eine kleine Wissensbasis auch wieder oder eine Basis, ein Fundament für diese Methodik eigentlich recht schnell zusammen. Und ich bin ja auch großer Freund davon, dass man auch mit der Wissenschaft geht und mit den neuen Erkenntnissen geht. Und mein Gott, vielleicht sitzen wir hier in 10, 20 Jahren und sprechen wieder über eine neue Definition von Dominanz. Das ist ja durchaus möglich. Wissen verändert sich. Die Welt verändert sich. Ja, also wir sagen ja nicht, dass es für immer und ewig so gegeben ist. Es ist die aktuelle, überwiegende Annahme von WissenschaftlerInnen, die sich damit eingehend beschäftigt haben.
Ja, also vor allem auch kann ich mir das vorstellen, weil die Forschung, also dieser Begriff, gar keinen wissenschaftlichen Ursprung hat.
Ja.
Also da wurde quasi gesagt, okay, wir haben Dominanz, das ist jetzt hier, da dieses Verhalten, da irgendwie in die Richtung. Ja? Es wurde nicht klar definiert, wo Dominanz ist. Und diesen Begriff muss man jetzt quasi heute, der ist halt da, wissenschaftlich einordnen.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass man ab einem gewissen Punkt auch einfach sagt, ja, okay, wir nennen es jetzt Ressourcenverteidigung.
Total, weil das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wir springen jetzt mal, also lassen die Historie kurz hinter uns und springen wieder in die Gegenwart. Ich arbeite seit so vielen Jahren als Hundetrainerin, als Verhaltensberaterin, auch viel mit Hunden, die Angst- und Aggressionsprobleme haben. Ich benutze nie den Begriff von Dominanz. Ich habe den schon, also in Podcasts, ja, wenn mich jemand danach fragt, ja. Aber es ist kein Bestandteil meiner Arbeit. Wie beeinflusst dich dieser Begriff in deiner Arbeit als Hundetrainerin?
Ja, nur insofern, dass ihn halt Kunden verwenden. Ich verwende ihn nicht, ich versuche es einzuordnen und halt darauf aufmerksam zu machen, dass das gerade wenig zielführend ist, diesen Begriff zu verwenden.
Ja.
Weil es dem Hund gewisse Absichten unterstellt. Ja, weil also Kunden meinen in der Regel diese umgangssprachliche oder beziehungsweise auch veraltete Sichtweise von Erik Ziem und haben nicht diese ganz klar definierte, auf Ressourcen bezogene Sichtweise drin. Das heißt, die sehen, okay, mein Hund zeigt Problemverhalten, ich nenne das jetzt mal dominant.
Ja, so. Der lässt sich nichts sagen, der lässt sich schlecht hemmen.
Ja,
der ist zu dominant.
Genau. Und da ist das natürlich absolut problematisch, weil es dadurch, dass man dieses Label draufpackt, dem Hund quasi wenig Möglichkeit, wenig Spielraum für Veränderungen gibt, ne? Weil ja. Der ist halt so, ne? Also das ist halt dominant, kann man nicht viel machen. Doch kann man natürlich viel machen, geht immer um Verhalten, ne?
Ja, und vor allem ist er auch nicht per se der dominante Hund und dann kann man auch noch viel machen. du und wir haben vorhin ja schon kurz Emma und Mali Beispiele genannt. Woran erkennst du oder erkennst du, in welchen Situationen erkennst du Dominanz zwischen deinen beiden Hündinnen? Das fände ich ja mal spannend, weil die sind ja sehr unterschiedlich, Ilvi noch blutjung oder im besten Alter eigentlich. Und Carla schon eine kleine Seniorin oder eine große Seniorin, besser gesagt. Erkennst du Dominanz zwischen den beiden und in welchen Situationen?
Ja, ganz klar. Also wenn es jetzt um die Beziehung zwischen den beiden ginge, dann wäre Ilvi 2,5 Jahre der dominante Hund, Carla 14,5 Jahre der submissive Hund. Da passt diese Kategorisierung absolut 1:1 drauf zu. Also das heißt, Ilvi hat viele Ressourcen, die ihr wichtig sind, sie kommuniziert das deutlich, Carla zieht sich zurück. Ja, jetzt ist die Frage, hilft das deren Beziehung? Weil das wäre ja quasi das Erstrebenswerte, also dass es quasi ihnen eine gewisse Sicherheit gibt in ihrer Beziehung, dass sie dadurch Erwartungssicherheit gewinnen, weil es quasi eine Regel etabliert. Und das ist nicht der Fall. Also es ist so, dass dadurch, dass Ilvi das sehr wichtig ist, Carla da halt deutlich zu kurz kommt. Weil der Carla ist das auch wichtig, ne? Also die möchte auch Kontakt zu uns, die möchte auch fressen, die möchte auch da liegen. Also sie möchte teilhaben und wenn wir jetzt sagen würden, ja, okay, die haben das jetzt untereinander geklärt, Ilvi ist halt der dominante Hund und Carla ist der submissive Hund, dann würde das ganz klar auf Kosten von Carla gehen. Und zwar im schlimmsten Fall so weit, dass sie depressiv wird und sich komplett zurückzieht und dabei krank wird.
Ja? Und das ist der zweite spannende Punkt, sorry, dass ich dich unterbreche, ich muss da nur direkt einhaken, das ist das zweite Spannende in dieser sehr umgangssprachlichen Definition, wie wir, oder auch veralteten Definition, wie wir den Begriff verwendet haben, auch teilweise in der Beziehung zwischen Mensch und Hund, ist ja auch so ein bisschen der Mythos und die These in den Raum gestellt worden, wenn eure Hierarchie mal geklärt ist, dann bringt das Entspannung rein, weil jeder weiß, welche Rolle er hier inne hat. Und das ist ja, wird ja hiermit auch schon wieder total wahnsinnig schön widerlegt, weil es ist ja eine totale, in Anführungszeichen, Bilderbuchsituation. Es ist ja auch gar nicht häufig so, dass es so stringent sich jetzt durchzieht, sondern man würde dann eher hören von Hundehaltenden, die mit zwei Hunden sagen, ja, also in der Situation ist eher immer der und in der Situation ist so weiß, wie bei Emma und Mali ich es beschrieben habe. Bei dir ist es jetzt ein sehr klares Bild, ist auch spannend. Aber natürlich, was wäre das denn für ein Leben für Carla, wenn es völlig dominiert wäre von Ilvi? Und welche Rolle nehmt ihr als Menschen? Also Aini nehmt natürlich nicht die Rolle ein und sagt, wir lehnen uns jetzt zurück. Hier, das ist jetzt hier die innerartliche Hierarchie, die hier ausgelebt wird. Damit geht es beiden gut. Sondern das ist natürlich, wie du sagst, Carla würde sich immer mehr zurückziehen und immer mehr abgeben. Natürlich will die auch ihren Kauknochen haben. Natürlich will die auch ihren Futternapf haben. Und natürlich will die auch mal gestreichelt werden von euch. Das heißt, eure Rolle ist ja eher eine ausgleichende Rolle in dem Moment. Oder wie würdest du sie beschreiben?
Ja, also wir sind im Prinzip permanent dabei, diese Konflikte zu schlichten, mit Management, mit Training, mit Übungen, mit konditionierter Entspannung, mit allen möglichen Tools, die es halt in dieser Hinsicht gibt, um zu, also vor allem auch zu gucken, dass es Carla auch gut geht in dieser Situation, weil wir haben entschieden, dass Ilvi einzieht, also es ist unsere Verantwortung, dass es Carla mit Ilvi auch gut geht. Mhm. Ja? Ja, wir könnten einfach uns zurücklehnen und sagen, ja, okay, das ist jetzt halt deren Hierarchie, das funktioniert jetzt so. Aber das ist ja einerseits für uns nicht schön, weil Carla nicht mehr partizipieren würde, weil die würde sich wirklich einfach komplett zurückziehen. Und für Carla wäre das eine Katastrophe, weil die ist eigentlich, also die ist jetzt nicht der schmusigste Hund, aber sie möchte gerne dabei sein. Und wenn halt nicht mal das möglich ist, weil Ilvi diese Ressource Mensch so wichtig ist oder Ressource Couch oder Ressource was auch immer, was sie halt gerade als Ressource definiert, dann geht das nicht. Also wir müssen da aktiv daran arbeiten, dass dieses Zusammenleben für alle Beteiligten, also auch für Ildis Bedürfnis natürlich, bestmöglich funktioniert. Und zwar so, dass es allen gut geht. Und das müssen wir vielleicht auch nochmal festhalten. Also submissives Verhalten, das klingt so nett, aber submissives Verhalten basiert auf Angst.
Ja, das ist die Emotion, die dahinter steckt.
Ja. Und ich finde, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Also selbst wenn es so ist, dass wir eine gewisse Regel entsteht, bedeutet das, einer der beiden Parteien hat Angst.
Ja.
Und das möchte ich eigentlich für eine Beziehung nicht. Ich möchte für eine Beziehung nicht, dass ein Teil Angst haben muss vom anderen Teil.
Ja.
Punkt.
Du und Ilvi ist ja spannend, weil Ilvi klingt jetzt natürlich für Außenstehende wie so ein krasser Hund, krass, wie dominant die dann da in ihrem Zuhause über die Ressourcen herrschen würde. Die ist ja überhaupt nicht per se so ein Hund. Oder magst du mal noch mit ein paar Sätzen, Worten beschreiben, wie sie in der Interaktion mit euch Menschen, mit anderen Menschen, mit anderen Hunden eigentlich ist?
Also Ilvi ist ein sehr, sehr unsicherer Hund, eher ängstlich. Also sie hat diverse größere Angstprobleme. Es ist auch so, dass sie dagegen Medikamente kriegt. Also sie kriegt angstlösende Medikamente, weil es ansonsten draußen für sie in manchen Situationen nicht handhabbar ist.
Geräuschangst kann man ja kurz aufschreiben.
Genau, sie hat sehr ausgeprägte Geräuschangst. Das ist jetzt innerhalb von kurzer Zeit sehr massiv geworden. Auch ein bisschen charakteristisch für Geräuschangst, dass das in relativ kurzer Zeit sehr massiv wird. Und da kriegt sie entsprechende Medikamente. Und es ist auch so, dass man merkt, wenn sie einen schlechten Tag hat, also wenn sie draußen nicht gut zurechtkommt und schnell wieder nach Hause möchte, dass sie dann, wenn wir jetzt den Terminus benutzen, dominantes Verhalten zeigt. Das heißt, ihr Wohlbefinden, also ihr geht es nicht gut, psychisch, hängt direkt mit dem Verhalten zusammen, das sie zeigt.
Ja, und das Spannende ist, dass es in dem Fall ist es für dich interessant, es zu beobachten und einzuordnen. Aha, da wird Dominanzverhalten gezeigt, laut aktueller Definition. Es ist tatsächlich jetzt für Hundehaltende, finde ich, gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, die zu erkennen, was man da beobachten kann und die Zusammenhänge zu verstehen. Das heißt zum Beispiel zu verstehen, oh hoppla, wenn mein Hund A draußen ein schlechtes Erlebnis hat oder einen schlechten Tag hat, dann muss ich ein bisschen ein größeres Augenmerk haben auf Hund B und das Verhältnis zwischen den beiden, weil sonst könnte hier in Anführungszeichen Problemverhalten, unerwünschtes Verhalten einfach stärker zum Ausdruck kommen, das ich vielleicht zwischen meinen beiden Hunden nicht haben möchte. Das finde ich ist eigentlich das Spannende in der Beobachtung und dann ist es zwar natürlich für dich auch spannend, das zu definieren und dir das zu erklären und irgendwie diesen Begriff vielleicht auch zu verwenden, aber es ist gar nicht so relevant, oder?
Nee, komplett nicht. Also es spielt überhaupt keine Rolle für die Definition der Beziehung zwischen den beiden, weil es die zwei in ihrer Beziehung nicht weiterbringt. Also ich kann mal so definieren, dadurch ist das aber irgendwie auch festgeschrieben, hat dann wenig Möglichkeit für Veränderung und es lädt halt wirklich dazu ein, zu sagen, ja, ist halt so.
Ja.
Und das finde ich fatal, weil wenn wir schon so eine künstliche, zusammengewürfelte Situation haben, dann müssen wir als Bezugsperson, als Menschen, die das quasi ausgesucht haben, auch die Verantwortung übernehmen und gucken, dass es allen gut geht.
Total. Und es lädt einfach auch schnell dazu ein, dass man doch wieder ein bisschen eine veraltete Definition von dominant nutzt, weil dann guckt man sich vielleicht zwei Hunde an, ein wildes Spiel, der eine ist immer über dem anderen, ah, das ist der Dominante und so, nee, lasst uns wieder rückbesinnen, wir müssen wieder unsere Checkliste anschauen. Wir beziehen uns aktuell nur auf Situationen, jetzt in dem Fall zwischen Ilvi und Carla, wo es eindeutig um Ressourcen geht, zwischen den beiden Hunden, die beide haben wollen und so weiter und so fort. Also man verfällt dann vielleicht doch, weil wir sind so sozialisiert, das dürfen wir ja nicht vergessen, das spielt mit. Wir sind mit diesem Begriff aufgewachsen im 20. Jahrhundert in Europa und deswegen müssen wir das, glaube ich, auch echt immer für uns selber immer wieder einordnen. Und jetzt haben wir halt ein sehr plastisches Beispiel gerade bei Ilvi und Carla gehabt. Das ist halt selten so konkret bei Hunden wirklich zu beobachten. Hin und wieder ist das. Oft sind es einfach kleine Situationen, es ist ein situatives Handeln und diese ganzen Checkpunkte müssen erfüllt sein, damit das eben dann wirklich zutrifft laut Definition.
Ja, vielleicht kann man noch anmerken, so als ganz kleiner Denkanstoß, der Hund, der quasi dominiert, ist in der Regel auch der Hund, der kräftiger ist. Ne? Also es ist nicht so, dass es so zwischen zwei Individuen ja mal so entsteht, sondern in der Regel hat das schon auch was mit dem Kräfteverhältnis zu tun. Heißt, in Vision und fit, Karla ist alt und gebrechlich, hat nicht mehr alle Sinne beieinander, ist auch nicht mehr ganz klar im Kopf, ne? Es ist schon Richtung Demenz unterwegs. Natürlich ist Ilvi absolut in der Lage, sich da durchzusetzen. Komplett. Ne? Und das ist auch bei anderen Mehrhundehaushalten, die ich betreue, der Fall, dass der fitte Hund, wenn es darum geht, also vor allem auch der schnellere Hund, der aktivere Hund, die Ressourcen prinzipiell für sich claimt. Das muss nicht so sein, aber kann man sich mal überlegen, inwieweit das vielleicht in manchen Konstellationen zutrifft und ob das dann wirklich zu einer Entspannung von der Situation führt, wenn es eigentlich nur darum geht, quasi, ja, ich bin halt größer und stärker und ich zeige das jetzt und dann, ja, okay, du bist größer und stärker, ich gehe dann mal weg, ne? Ob das wirklich eine Entspannung bedeutet oder ob das einfach auch eigentlich ein ungewollter Nebeneffekt ist davon, dass Hunde halt wirklich sehr, sehr große Unterschiede in ihren Körperformen und Farben haben.
Ich musste gerade schon total schmunzeln, als du das noch angemerkt hast, weil wir erinnern uns an das Eingangsbeispiel mit Emma und dem Quietschball, den sie durchaus für sich beanspruchen würde, jetzt beispielsweise in Interaktion mit der Mali. Ich bin vor vielen Jahren mal durch den Olympiapark in München gelaufen, das ist ein sehr hochfrequentierter Park, und ich habe leider zu spät gecheckt, dass die Emma noch ihr Spielzeug mit sich rumträgt, und es kam uns eine fremde Kangal-Hündin entgegen ohne Leine. So, die Emma ist ja winzig klein, die war damals sogar noch ein Ticken kleiner, auf jeden Fall zarter. Sie hatte nicht so viel Puffer auf ihren Rippen wie aktuell. Und diese Kangal-Hündin, die ungefähr 100-mal so groß war, kommt, geht so auf die Emma zu, guckt, was sie da hat. Emma lässt ihr Spielzeug fallen, geht so einen Bogen um dieses Spielzeug weg, so nach dem Motto, nee, ich will es überhaupt nicht haben, ist gar nicht meins. Ist gar, nimm's dir, du magst es haben, du guckst dir mal an, ist gar kein Problem. So viel zum Kräfteverhältnis und zur situativen Dominanz.
Ja, ganz genau. Also das kommt wahrscheinlich öfter vor, als einem wahrscheinlich bewusst ist. Also vor allem auch, wenn wir gucken, natürlich, weil wir, was wird mit Hunde und Hunde einfach verschieden groß sind. Ne? Also wir haben halt Hunde mit unterschiedlichen Massen und vielleicht auch unterschiedlicher Genetik. Und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Grundlagen dafür, Ressourcen zu behaupten. So. Ja. Ist einfach so. Und dann kann man sich überlegen, ja, ist das jetzt sinnvoll, das mit einem Dominanzbegriff zu erklären, oder vielleicht gucke ich einfach, welche Voraussetzungen meine Hunde eigentlich haben, wie der Kontext ist, wo sie wohnen, wie sie leben, wie die Ressourcen vielleicht auch in der Wohnung platziert sind. Also könnte man zum Beispiel die Fressnäpfe in verschiedene Räume platzieren und es würde nicht zu Konflikten kommen, zum Beispiel. Ne? Ja. Also kann man da deeskalieren, indem man ein bisschen was verändert.
Ja.
Da braucht es zum Teil nicht viel Intervention vom Menschen. Also da können wirklich ganz kleine Sachen geändert werden und dann passt das.
Ja. Ich finde auch, im Alltag kann man damit eigentlich sehr, sehr gut umgehen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn solche Situationen mal vereinzelt auftauchen. Ja, Beispiel Emma und die Kangal-Hündin im Park. Mein Gott, das kommt einmal in keine Ahnung wie oft vor, weil man ja eigentlich versucht, vielleicht etwas vorausschauender durch den Park zu gehen, als es mir in dem Moment gelungen ist. Und dann ist es jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Also die Emma hat davon kein Trauma zurückbehalten. Es ist Gott sei Dank nicht zu einem Konflikt gekommen. Die haben das ja darüber dann gelöst, auch in dem Moment. Was natürlich viel wichtiger ist, ist, dass sowas nicht dauerhaft auftritt, ständig auftritt, in der Häufigkeit auftritt. Das erzeugt wahnsinnig viel Frust oder eben auch Angst, das ja hinter submissivem Verhalten steht. Und was ich zum Beispiel ganz häufig, also was ein großer Bestandteil in meinem Alltag ist, ist, wenn wir beispielsweise mit anderen Hunden spazieren sind und da sind Ressourcen im Spiel, das ist ein Stöckchen, das sind Leckerlis, das ist Spielzeug oder keine Ahnung was, oder halt auch die Menschen, die dabei sind natürlich, Aber wenn man jetzt mal so das Klassikerbeispiel vom Stöckchen nimmt, dass ein Hund sich schnappt und der andere will sich's, oder na, sagen wir mal, ein Hund hat sein Spielzeug dabei, dann ist es noch klarer in dem Beispiel. Und der andere Hund schnappt sich das. Das wird immer gerne vom Menschen mitmoderiert. Das wird dann dem Hund einfach kurz wieder mit einem freundlichen Wort weggenommen. Vielleicht braucht er was zum Tausch, dann kriegt er das. Er soll auch keinen Frust erfahren. Dann kriegt es der Hund wieder zurück, dem es gehört. Das ist durchaus in Ordnung, dass Hunde ihre eigenen Ressourcen haben, die dann auch ihnen zugestehen, die für sie in Ordnung sind. Außer jetzt, der Hund hat wirklich gar kein Thema damit, sowas mal zu teilen und zeigt da überhaupt kein Konfliktverhalten, dann kann man das ein bisschen lockerer angehen lassen. Aber grundsätzlich finde ich es völlig in Ordnung, das als Mensch mitzumoderieren und einfach ein bisschen wie bei Kindern zu sagen, hey, das ist doch die Schaufel vom Justus, gib sie ihm doch bitte wieder zurück, Anna, ja, oder keine Ahnung was. Und da einfach das ein bisschen mitzubegleiten und dann passiert da auch nichts Bösartiges und nichts Schlimmes und dann kann man das einfach ein bisschen mitmoderieren und gestalten. Oder eben, wie du es jetzt auch schon gerade gesagt. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn Hunde in einem Haushalt gemeinsam leben. Da sind es oft diese kleinen Vorkehrungen und organisatorischen Anpassungen, organisatorischen Themen, die dann schon nur eine kleine Anpassung darstellen und einen Riesenunterschied machen.
Ja, total. Total. Also. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, also wir plädieren hier nicht unbedingt für Gerechtigkeit, ne? Also dass jeder Hund dasselbe kriegt, sondern dass jeder Hund das kriegt, was er möchte und was er braucht. Und ja. Das kann in der Gewichtung unterschiedlich sein. Einer braucht mehr Körperkontakt, der andere weniger. Aber das Bedürfnis desjenigen, der es weniger braucht, sollte nicht komplett hinten runterfallen, nur weil der andere sagt, bei mir ist das so wichtig, ich verteidige das im schlimmsten Fall. Dass Voll. Ich das möchte. Und darum geht's, ja. Gucken, welche Bedürfnisse sind da, wo sind die, wie können wir die handhaben, wie können wir die organisieren und dann aufgrund dieser Bedürfnisse das Ganze organisieren. An sich nicht so
schwierig.
Schwer,
ja.
Aber man kann natürlich auch einen Riesenfass draus aufmachen, ne, wenn man möchte.
Wir plädieren wie immer hier für individuelle Bedürfnisbefriedigung. Ja. Bei den Hunden, die wir in unser Leben geholt haben, egal ob es ein Hund ist, mehrere Hunde ist, der Hundefreunde hat oder in einem Mehrhundehaushalt lebt. Und das, finde ich, ist doch ein wahnsinnig schöner Schlusssatz, oder?
Total.
Das nehmen wir jetzt so.
Ja.
Trotzdem, wenn ihr nach dem Anhören der Folge Fragen habt, konkrete Fragen habt oder auch allgemeine Fragen habt, wenn ihr sagt, oh Gott, jetzt ist mein Weltbild zerstört in Bezug auf das Zusammenleben mit Hunden und kann es nicht doch sein, dass es eine Dominanz zwischen Hund und Mensch gibt? Also wenn ihr Fragen habt, schickt uns sie gerne, Feedback sowie Fragen entweder an hello@fiffiundstruppi.de oder unter unserem entsprechenden Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge @fiffiundstruppi. Und dann hole ich mir doch die Samaria einfach nochmal vors Mikrofon und wir nehmen eine Folge auf. Sagt man das so? Folge-Folge?
Eine Folge-Folge. Finde ich schön. Machen wir eine Folge-Folge.
Machen wir, super. Alle Infos zu Samaria, die ja auch ganz fleißig tätig ist, auf Instagram, auf ihren Kanälen, hin und wieder in Podcasts zu Gast ist und auch natürlich Verhaltensberatung und Hundetraining anbietet, verlinken wir in den Shownotes. Und tausend Dank, dass du mit dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte und dieses tolle Thema mit dir besprechen durfte.
Sehr gerne. Bis bald, Samaria.